Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Sie hören heute Morgen um 7 Uhr. Wir blicken zuerst nach Syrien. Die NATO und Russland glauben, das Regime Assad stehe vor dem Aus. Auch unsere Syrien-Kennerin zieht dafür Anzeichen. Offen sei aber der Zeitpunkt des Endes. Dann Rückschlag für Obama. Susan Rice will nun doch nicht amerikanische Außenministerin werden. Und Goldesel Mehrwertsteuer. Alle politischen Lager wollen damit ihre Projekte finanzieren. Das Wetter, es ist vorübergehend freundlich. Im Lauf des Nachmittags beginnt es von Westen her neu zu regen bei 2 bis 5 Grad. In den Alpen bläst stürmischer Föhn. Guten Morgen, am Mikrofon ist Nicoletta Cimino. Im Bürgerkrieg in Syrien scheint sich eine Wende anzubahnen. Die NATO, die USA und erstmals auch Russland erwarten, dass das Regime von Machthaber Assad bald zusammenbricht. Sind diese Einschätzungen eher Zweckoptimismus oder steckt da mehr dahinter? Das habe ich die Journalistin Sonja Zekri gefragt. Sie ist Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung und des Tagesanzeigers.
Man kann schon sagen, dass das Regime von Bashar al-Assad erodiert, und zwar sehr stark erodiert. Es gibt hochrangige Überläufer, hochrangige Beamte. Russland hat zum ersten Mal anerkannt, dass Assad weite Teile seines Territoriums nicht mehr kontrolliert. Und das ist natürlich richtig. Wann es soweit ist, dass das Regime zusammenbricht, ist allerdings unmöglich zu sagen, meiner Meinung nach. Das kann dann sehr schnell gehen, wie man in Libyen im letzten Jahr gesehen hat. Es kann aber dann trotz alledem noch Monate dauern.
Das Regime in Syrien hat ja offenbar Scud-Raketen gegen die Rebellen eingesetzt. Könnte man dies nicht auch als letztes Aufbäumen des Diktators interpretieren?
Ja, der Einsatz von diesen Scud-Raketen hat den Experten einige Rätsel aufgegeben. Sie gelten als extrem ungenau. Die Gefahr von zivilen Opfern ist sehr hoch. Und es gilt allgemein die Ansicht, dass man sagt, es ist wahrscheinlich ein Zeichen, dass die Rebellen ja einige Militärbasen erobert haben. Sie haben Hubschrauber abgeschossen. Und dass Assad sich jetzt einfach nicht mehr traut, seine Luftwaffe so einzusetzen, wie er das bisher getan hat und jetzt auf diese sehr, sehr ungenauen Waffen zurückgreift. Also es war so ein bisschen eine rätselhafte Entscheidung, aber natürlich für die Zivilbevölkerung absolut verheerend.
Die syrische Opposition, eben die Rebellen, die geben sich auch siegesgewiss. Eine Intervention ausländischer Kräfte in diesen Bürgerkrieg sei nicht mehr nötig. Frau Zekri, wie realistisch ist denn diese Einschätzung der Rebellen?
Ja, ich glaube, man muss das so ein bisschen auch als Botschaft an die internationale Gemeinschaft sehen. Wie ich gesagt habe, es sind Militärbasen erobert worden, vor allem die Dschihadisten, also die sehr radikal islamistischen Gotteskrieger. Diese Sorte von Kämpfern gelten als sehr, sehr effektiv. Und wenn jetzt die Botschaft kommt, wir brauchen euch gar nicht mehr, dann heißt es natürlich auch, nach diesen Monaten und Monaten, wo sie vergeblich um eine Pufferzone gebeten haben, eine Flugverbotszone, wenn ihr euch jetzt engagiert, ihr werdet hier keinen Einfluss mehr haben. Ob sie das wirklich jetzt schaffen, diejenige Organisation, die Exilorganisation, die diese Aussage getroffen hat, ist zwar in Kontakt mit den Kämpfern am Boden, aber sie kämpft nicht selbst am Boden. Und insofern ist sie auch ein bisschen weit weg vom Geschehen und man muss das nicht für hundertprozentig sofort umsetzbar sehen.
Das waren Einschätzungen der Journalistin Sonja Zekri. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich an ihrem Gipfeltreffen in Brüssel vergangene Nacht auf einen Zeitplan für die Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion geeinigt. Mehr dazu in den Nachrichten mit Andrea Just.
EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy will bis im Sommer konkrete Pläne für eine wirtschaftspolitische Koordination in der EU vorlegen. Mit einem Solidaritätsfonds sollen Reformen in den Mitgliedstaaten unterstützt werden. Bis im Juni sollen auch EU-Direktiven für einen Fonds zur Stilllegung von Banken und ein europaweites System zur Einlagensicherung beschlossen sein. Der EU-Gipfel geht heute mit einer Diskussion über außenpolitische Themen zu Ende. US-Präsident Barack Obama und der republikanische Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus John Boehner haben erneut über eine Lösung in der Budgetkrise beraten. Über den Ausgang der Gespräche oder mögliche Fortschritte wurde nichts bekannt. Die US-Regierung und die republikanische Opposition müssen bis Jahresende einen Kompromiss finden, ansonsten treten automatische Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen im Umfang von 600 Milliarden Dollar in Kraft. Experten warnen, dies könnte die US-Wirtschaft in eine Rezession stürzen. Dieses Jahr ist die Zahl der Touristen laut UNO-Angaben weltweit erstmals auf über 1 Milliarde gestiegen. Die UNO-Tourismusorganisation begrüßte deshalb in der spanischen Hauptstadt Madrid eine Reisende aus Großbritannien symbolisch als den milliardsten Touristen des Jahres. Nach Angaben der UNO steuert der Tourismus direkt und indirekt einen Anteil von 9% zur Weltwirtschaft bei. Jeder 12. Arbeitsplatz weltweit hänge vom Tourismus ab. In Zürich ist Ueli Maurer als frisch gewählter Bundespräsident gefeiert worden. Die gesamte Zürcher Kantons- und Stadtregierung, Freunde und Neugierige empfingen Maurer am Hauptbahnhof. Danach fand an seinem Wohnort Hinwil ein Fest statt. Maurer sagte, sein Motto als Bundespräsident heiße «offen, ehrlich, transparent». In Griechenland hat die Staatsanwaltschaft die Verhaftung des ehemaligen Eigentümers der Protonbank angeordnet. Lavrentis Lavrentiadis wird Steuerhinterziehung und Schattenwirtschaft vorgeworfen. Er soll eine kriminelle Organisation gegründet haben. Insgesamt gehe es um fast 700 Millionen Euro, die Lavrentiadis veruntreut habe, heißt es in der Anklageschrift. Der angeschuldigte Bankier weist alle Beschuldigungen zurück. Die Flugbegleiter der Hongkonger Fluggesellschaft Cathay Pacific drohen für die Festtage mit einem besonderen Streik. Sie wollen kein Essen und keinen Alkohol mehr ausgeben und die Passagiere weder anlächeln noch begrüßen. Grund für den Streik ist ein Lohnstreit.
Sie hören heute Morgen, es ist 6:06. Susan Rice, so hätte die neue amerikanische Außenministerin und Nachfolgerin von Hillary Clinton geheißen, wenn es nach dem Willen von Präsident Obama gegangen wäre. Doch Rice hat ihre Bewerbung zurückgezogen. Zu groß wurde offenbar der Druck der Republikaner, die mit allen Mitteln eine Außenministerin Rice verhindern wollten. Susan Rice war wegen ihrer Äußerungen kurz nach dem Angriff auf das amerikanische Konsulat in Benghazi am 11. September dieses Jahres ins Kreuzfeuer der Konservativen geraten. Beat Soltermann.
Er werde alles tun, um Susan Rice als Außenministerin zu verhindern, sagte der einflussreiche Senator John McCain immer wieder. Weitere republikanische Senatoren äußerten sich ebenfalls kritisch. Wenn überhaupt, hätte Rice wohl nur nach einem sehr langen Nominationsprozess ihr Amt antreten können. Doch das wollte sie nicht. Das hätte Obama geschadet, schreibt Rice in einem Brief. Ihre Nomination hätte andere wichtige Geschäfte wie der Budgetdeal, die Einwanderungsreform oder die Schaffung neuer Stellen gefährdet. Die Republikaner warfen Rice vor, sie habe bewusst Falschinformationen verbreitet, als sie die Attacken auf das Konsulat in der libyschen Stadt Benghazi als spontan und nicht als gezielten Terroranschlag bezeichnete. Freunde von Rice sprachen ihrerseits von einer Hexenjagd. Obama wird nun vermutlich den früheren Präsidentschaftskandidaten Senator John Kerry zum Außenminister machen. Der genießt im Senat großes Ansehen, auch bei Rice-Kritiker John McCain. Susan Rice wird UNO-Botschafterin bleiben.
Beim EU-Gipfel konnten sich die Staats- und Regierungschefs gestern darauf einigen, die Arbeit an einer regelrechten Bankunion zügig aufzunehmen. Sonst aber schaltete man diese Nacht in Sachen Bewältigung der Eurokrise einen Gang zurück, sagt unser EU-Korrespondent Urs Bruder in Brüssel.
Seit Monaten macht EU-Kommissionspräsident Barroso Druck, beschwört die Notwendigkeit eines großen Wurfs, des Mutes, den Euroraum zu einer echten Wirtschafts- und Währungsunion zu machen. Heute, nach einer langen Gipfelnacht, suchte und fand er eine Formel, um den Mut nicht zu verlieren.
No doors were closed, but to be fair, it's true that the member states.
Keine Türen wurden geschlossen, sagte er. Aber um ehrlich zu sein, die EU-Staaten haben entschieden, sich jetzt mal auf das zu konzentrieren, was sich sofort machen lässt. Und das ist vor allem die Arbeit an einer Bankunion. Die Banken der Euro-Länder sollen nicht nur von einer gemeinsamen Behörde überwacht werden. Es soll auch eine gemeinsame Behörde entscheiden können, wann eine Bank so schlecht dran ist, dass sie abgewickelt werden muss. Und bald schon sollen auch Spanien und Irland wissen, ob der Euro-Rettungsschirm ihre Banken eines Tages zum Teil direkt rekapitalisieren wird oder ob sie diese seit einem halben Jahr geschürte Hoffnung aufgeben und diese Aufgabe weiterhin allein aus ihrer Staatskasse bestreiten müssen. Andere Ideen schob man hinaus, etwa, dass EU-Länder sich in Zukunft gegenüber Brüssel mit Verträgen zu Wettbewerbs- und Wachstumsreformen verpflichten oder auch den Solidaritätsfonds für finanzschwache, aber reformwillige Euro-Länder. Darüber wollen die Staats- und Regierungschefs erst nächsten Sommer wieder miteinander reden. Und in Sachen Solidarität dämpfte die deutsche Kanzlerin vorsorglich schon die Erwartungen.
Es geht auch um ein sehr begrenztes Budget, was nicht jetzt in dreistelligen Milliardenbeträgen liegt, sondern eher bei 10 oder 15 oder 20 Milliarden.
Kurz, man denkt in der Euro-Krise gerade mal wieder nicht mehr über große Würfe nach, sondern über die nächsten Schritte und Schrittchen.
US-Bruderer in Brüssel war das und jetzt zurück in die Schweiz. Die Mehrwertsteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen des Bundes. Bis 2018 ist die Steuer zusätzlich erhöht für die Sanierung der Invalidenversicherung und die Politiker haben die Mehrwertsteuer als Finanzierungsinstrument für immer neuere Projekte entdeckt. Es gibt aber auch warnende Stimmen. Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher.
Fragt man Politiker, wofür sie die Mehrwertsteuer noch einsetzen möchten, sprudeln die Ideen. Für den öffentlichen Verkehr, die Sicherung und den Ausbau der AHV, die Energiewende, Steuererleichterungen für Ehepaare. Sofort summieren sich Wünsche in der Höhe von zig Milliarden Franken. Da läuten bei FDP-Fraktionschefin Gabi Huber die Alarmglocken. Sie warnt vor neuen Gelüsten.
Wenn man Ja sagt bei irgendeinem Projekt, kommt das einem Dammbruch gleich oder einem Präjudiz.
Zu den Warnerinnen gehört auch SP-Nationalrätin Marge Kiernan-Nellen.
Es darf auf keinen Fall einreißen, dass jetzt bei jedem Projekt, wo es Zusatzfinanzierungen braucht, einfach die Mehrwertsteuer in die Lücke springen soll. Die Mehrwertsteuer belastet die tiefen bis mittleren Einkommen absolut überproportional.
Zu Beginn lag der Mehrwertsteuer-Normalsatz bei 6,5, heute bei 8%. Da stelle sich die Frage, ob die Schweiz nicht auf dem Weg von der sozialeren Einkommens- zur Konsumbesteuerung sei, meinte Grüne-Nationalrat Louis Schelbert.
Das ist eine Gefahr, die besteht, wobei man beachten muss, was an Erhöhungen bisher beschlossen worden ist, hat einen gesunden Rückhalt in der Bevölkerung.
Das Volk zahlte bisher anstandslos mehr. Die Einnahmen stiegen von 13 auf 21 Milliarden Franken. Aber auch die Belastungen steigen. 2003 hatte eine vierköpfige Familie etwa 3.200 Franken Mehrwertsteuer zu berappen. Heute sind es für einen Haushalt gemäß Steuerverwaltung rund 5.700 Franken im Jahr. Dem Bundesrat steht ein Seilziehen um die politischen Prioritäten bevor. Bundesrat Alain Berset schmunzelte vor einiger Zeit.
Ja, wir werden sicher im Bundesrat auch darüber sprechen müssen.
Genau, und zwar unter gegensätzlichen Blickwinkeln. Während die einen die Mehrwertsteuer anzapfen wollen, wollen die anderen diese Quelle ganz versiegen lassen, die Grünliberalen. Mit einer Energiesteuer wollen sie aber gleich die nächste Quelle anzapfen.
Freitagmorgen 13 Minuten nach 7 jetzt zu den Wetterprognosen und den Börsendaten.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 13.171 Punkten, minus 0,6%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.738 Punkten, minus 0,1%. Der Dollar wird zu 92,37 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 20,90 bzw. zu einem Dollar 30,91. Das Wetter: im Süden fällt Schnee, später gibt es auch Regen. Im Norden wird es vorübergehend freundlich, am Nachmittag zieht von Westen her Regen auf. Die Temperatur erreicht 2 bis 6 Grad. In den Alpen bläst stürmischer Föhn.
Sie hörten heute Morgen. Verantwortlich ist heute Erich Wies. Am Mikrofon Nicoletta Cimino.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.